Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Papierstau Podcast, unserem Gespräch mit Roman Ehrlich über dessen neuen Roman Videotime. Ja, wenn die raubkopierte VHS-Bibliothek des Vaters auf einmal die eigenen Kindheitserinnerungen teilüberspielt, dann tun sich für Kleinstadtdramen ganz neue Bedeutungsebenen auf. Roman Ehrlichs neuer Roman zeigt Vergangenheitskonstruktion im Kontext medialer Inszenierung. Der Protagonist kehrt in die bayerische Kleinstadt seiner Kindheit zurück, um den Vater zu besuchen, der an Demenz leidet. Und Orte wie die verlassene Videothek lassen ihn Stationen seines Aufwachsens in den 90er Jahren in Gedanken neu erleben. Die Rekonstruktion des Vergangenen wird dabei immer wieder von den Filmen überblendet, die er damals sah. Sein Vater überspielte nämlich geliehene Bänder auf VHS und brachte es so zu einer beachtlichen Sammlung. Wir haben mit Roman über Fiktion als Interpretationsrahmen für die Realität, die Hausaufgabenbetreuung eines liebeskranken sorbischen Schmiedehammers, Affenkrieger und toxische Männlichkeit im Tennisclub gesprochen. Viel Spaß! Roman, erstmal vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast bist.
Gerne, ich freue mich.
Dein neuer Roman Videotime ist ein Familienroman, sagt der Untertitel, aber der hat eine ganz besondere Erzählstruktur, nicht wie der klassische Familienroman, denn er arbeitet mit Filmen und die sind dort nicht nur Eskapismus, sondern bieten einen gleichwertigen Zugang zur Welt oder zur Welterklärung. So habe ich es gelesen, bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Und die Wahrnehmung der Welt und auch die Erinnerungen des Erzählers sind von Medienerklärungen und medialen Narrativen durchdrungen, die alles neu kontextualisieren, diese verschiedenen Ebenen tauchen dann immer wieder auf, also sehr intelligent konstruiert mit einer Montagetechnik. Gegenwart, erzählte Vergangenheit, die Zukunft, alles fällt ineinander. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Familiengeschichte mit Hilfe von berühmten Filmen zu erzählen?
Ja, also ich glaube, am Anfang war die Überlegung, erstmal natürlich, also einen Familienroman schreiben zu wollen. Jetzt keinen autobiografischen, sondern eher einen über das Phänomen Familie. Und sich dann eben auch die Frage vorzulegen, was bleibt eigentlich von den Familien übrig, in denen man aufgewachsen ist, wenn man als erwachsener Mensch anderswo lebt, andere Dinge tut, die Orte vielleicht nicht mehr existieren, an denen man mit seinen Eltern immer gegangen ist, die Eltern vielleicht auch nicht mehr zusammen sind, also oder vielleicht auch nicht mehr am Leben sind. Also die Frage auch, wie erinnert man sich und was passiert mit dem Erinnerten, wenn man sich erinnert, also wenn man es wieder hervorholt, wenn man es immer wieder neu sich selber vorlegt, also passiert da ein Prozess der Fiktionalisierung? Verändert man die Vergangenheit, indem man sich erinnert, zwangsläufig? Und da bei diesen Überlegungen bin ich eben irgendwann drauf gekommen, dass das ja eigentlich, also dass ja die Videokassette eigentlich ein sehr schönes Bild dafür ist. Und wollte jetzt aber auch nicht so einen Text schreiben, der in so einem 90er-Jahre-Objektfetisch verhaftet ist und das irgendwie so da diese ganzen Dinge so feiert, die damals den Alltag geprägt haben, sondern eher eben also eine Konstruktion entwerfen, in der diese Kassetten eine große Rolle spielen, in dieser Familie, die beschrieben wird, also die Kernfamilie sozusagen des Erzählers, immer wieder mit dem Vater zu einer Videothek gefahren wird und dort werden Filme ausgeliehen und zu Hause angeguckt und überspielt. Und in der Gegenwart, in der sich der Erzähler an seine Vergangenheit mit der Familie erinnert, ist eben keiner der Orte und auch nicht mehr wirklich irgendwer der beteiligten Personen noch danach zu fragen, ob man sich richtig eigentlich erinnert. Also ob das, wie man sich erinnert, denn schon eigentlich der gemeinsamen Vergangenheit entspricht. Und er kommt dann irgendwann auf die Idee, quasi diese Filme nochmal so wieder zu besuchen, die damals zusammen geschaut wurden. Und die scheinen wie so einen Zugang zu versprechen zu dieser gemeinsamen Zeit. Was natürlich auch sehr, sehr fragwürdig ist, dieser Zugang oder diese Art und Weise des Erinnerns, weil man sich ja dann auch auf Fiktionen bezieht. Aber ich glaube, die Idee war eben, oder der Grundgedanke war eben, sobald man sich erinnert, erschafft man Fiktionen. Und deshalb ist es vielleicht auch naheliegend, im Bereich der Fiktion nach dieser vergangenen Zeit oder vielleicht auch dieser verlorenen Zeit zu suchen.
Ja, das fand ich sehr spannend. Es gibt ja auch den Satz in deinem Roman, dass jede Vergangenheit imaginiert ist. Und das Buch beschäftigt sich viel mit der Interpretation dieser Filme, wie das damals der Junge interpretiert hat, wie es heute vielleicht der Erwachsene interpretiert und wie er entsprechend auch vor allem die Ehe seiner Eltern, auch das Verhältnis zum Bruder interpretiert. Also der Vater, für unsere Zuhörer mal der Kontext, der Vater ist in dieser Kleinstadt Vollzugsbeamter im örtlichen Gefängnis. Er ist gescheiterter Soldat und drillt jetzt den Bruder auf dem Tennisplatz des örtlichen Tennisclubs, wo er Platzwart ist. Die Mutter ist Verkäuferin im Übergrößengeschäft und diese Piratenvideothek des Vaters, die ist eine Art Zufluchtsort, wo eben der Vater aus der Videothek, die du gerade erwähnt hast, Filme ausleiht, dann heimlich überspielt, auch sehr interessant für einen Justizvollzugsbeamten und die im Keller in einer Piratenvideothek aufreiht und aufsammelt. Ich hatte den Eindruck, dass diese Filme auch eine Art Station jeweils sind, um bestimmte Ereignisse wieder zu besuchen. Also in dem ganzen Buch haben wir ja den Erzähler, der durch diesen Ort seiner Kindheit läuft und sich erinnert anhand der Orte. Zum einen an Personen, also an seine Freunde, zum anderen aber auch an die Familie. Hast du hier Narrative oder Filme als Orte angewandt für die Montagetechnik? Weil die ist ja sehr, sehr spannend. Genau wie der Film mit Montage arbeitet, arbeitest du ja hier auch mit Montageebenen.
Ja, genau. Also das ganze Buch besteht eben aus diesen, man könnte sagen, also grundsätzlich aus diesen drei Ebenen eigentlich dieser Gegenwart, in der der Erzähler in den Ort zurückkehrt, in dem er aufgewachsen ist, weil er, so wird es zumindest von ihm auch beschrieben, quasi der Einzige ist, der sich noch verantwortlich oder berufen fühlt, sich um den Vater zu kümmern, der sich in so einem Zustand der zunehmenden Verdüsterung befindet. Also der sitzt in seiner Wohnung, ist wahrscheinlich, also wird immer dementer und ist aber auch in diesem Prozess immer bösartiger und auch gewalttätiger gegenüber den Familienmitgliedern geworden. Und er ist eigentlich der Einzige, der eben noch eine Verantwortung dafür empfindet, sich da vielleicht drum zu kümmern, um diese Person. Und in dieser Gegenwart ist eigentlich der Großteil des Buches ist quasi so eine Vermeidungsbewegung der Konfrontation mit diesem Vater. Also er kommt eigentlich schon an dem Haus, in dem der Vater lebt und geht dann aber erstmal in den Keller, wo diese Kassetten sind und dann, weil er es immer noch nicht so richtig über sich bringt, in die Wohnung hochzugehen, geht er dann erstmal irgendwie zu dieser Videothek, an die er erinnert wird durch diese Kassetten und steht dann da auf dem Parkplatz. Die ist aber verschlossen, die gibt's gar nicht mehr. Die hat inzwischen natürlich wie alle Videotheken dicht gemacht. Und dann kommt aber im Zuge dieser Bewegung, kommen mit der Erinnerung an diese Filme, die gemeinsam geschaut wurden, natürlich auch Orte, Zeiten und Gesellschaften auf, in denen diese Filme geschaut wurden. Also er hat die ja nicht nur mit seinem Vater geguckt, sondern auch mit Freunden. Und dadurch kommt eigentlich das Personal, dieses vergangene Personal ins Buch. Und es wird eben, wie du schon sagst, es wird eben von Anfang an diese Erinnerung mit den Filmen quasi in Deckung gebracht, insofern als die Filme bewirken die Erinnerung an bestimmte Personen bewirken die Erinnerung an bestimmte Filme. Und es verschwimmt dann auch in gewisser Weise, verschwimmen auch so diese Realitätsebenen. Also weil, wie ich ja irgendwie auch schon versucht habe zu sagen, eben ein großes Misstrauen vorherrscht gegen den Wirklichkeitsgehalt der eigenen Erinnerungen, kann man die auch gar nicht mehr so scharf abgrenzen von dem, woran man sich auch an diesen Filmen erinnert. Weil natürlich auch die Erinnerung an einen vor 20 Jahren geschauten Film oder so ist ja auch höchst fragwürdig. Genau, und dadurch sind diese drei Ebenen wie so durchlässig zueinander und beeinflussen sich gegenseitig. Und so ist eigentlich das ganze Buch, wie du auch sagst, zusammenmontiert. Und also es lebt auch von so Wiederholungsbewegungen, also dass eigentlich alles, was erzählt wird, auch immer wiederkehrt und sich dann irgendwie mit allem verbindet. Also es wird zumindest in meiner Vorstellung ein immer dichteres Netz auch aus diesen einzelnen Erzählungen und Geschichten.
Ja, ich finde, daraus kommt auch die Spannung, weil die verschiedenen Erzählfäden und Erinnerungsfäden kommen später immer wieder und verschieben sich bis auf die Satzebene. Wirklich spannend gemacht und ich finde es interessant, dass du jetzt sagst, der Vater ist dement, weil mit dem Vater habe ich mich lange beschäftigt. Das ist eine ganz interessante Figur und er hat mich die ganze Zeit an Klaus Teweleit denken lassen, den Begründer der Genderforschung, Männerfantasien. Du machst eine Bewegung, die mir sagt, dass du auch an Teweleit gedacht hast, habe ich das richtig verstanden? Der Körperpanzer, das soldatische Ideal, alles da.
Ja, das ist ganz toll, dass du das sagst, weil es ist tatsächlich so, dass ich, also dieses Männerfantasienbuch von Hebeleit, das habe ich mir schon oft vorgenommen und bin in verschiedenen Anläufen verschieden weit gekommen und habe es jetzt tatsächlich gerade wieder auf dem Tisch und lese darin und bin jetzt auch so weit gekommen wie bis jetzt noch nie. Habe es aber erst wirklich jetzt wieder so nach dem Schreiben dieses Buches, war es mir so ganz naheliegend, das nochmal in Angriff zu nehmen, diesen Text. Und jetzt, wo ich ihn lese, kommt es mir so vor, als wäre mein Buch auf eine wirklich unglaubliche Weise informiert auch davon. Also es scheint mir jetzt so, als wären da all diese Stichworte irgendwie enthalten, auf die ich, ohne es bewusst getan zu haben, dann irgendwie auch schreibend reagiert habe. Und ich finde jetzt da lauter Passagen in diesem Buch, wo ich mir denke, es ist fast so, als hätte ich dann irgendwie im Nachhinein versucht, das so in Romanform zu bringen, was da so in Theorie vorliegt. Also, das ist eine sehr, sehr tolle Referenz. Das freut mich, dass das bei dir aufgekommen ist.
Ja, also mir war schon klar, was mit den Großeltern, also durch deine Erzählung, war mir klar, was mit den Großeltern des Erzählers ist, weil das so eine klassische Thebeleit-Konsequenz ist, durch dem, was durch die Generation quasi runtergegeben wird. Sehr interessant. Und die Filme, die werden ja auch teilweise in den Kontext der Erziehungsmethoden des Vaters gestellt. Es gibt da die verbotenen Filme der Brutalität. Es wird von anderen Eltern, wird es verboten, es zu schauen. Und der Vater sagt eben, die Filme, die härten ab und die wissen ja alles, dass es nur Fantasie ist und dass es ineinander verschoben ist, Fantasie und Realität. Das ist ja eine ganz interessante medienwissenschaftliche Diskussion auch, die auch anhält und nicht aufhört, obwohl das eigentlich in dem Bereich weitgehend erforscht ist. Die Filme als Mutprobe, warum hast du die so eingebaut?
Ja, also einerseits natürlich wegen dieses Abhärtungsaspektes, von dem du auch gerade schon gesprochen hast, und auch weil es natürlich, also dieser Erzähler setzt sich ja auch im Verlauf des Buches mit der Frage auseinander, warum sind manche Filme verboten und manche nicht? Und was hat es eigentlich mit dieser seltsamen Staffelung auf sich, dieser freiwillige Selbstkontrolle? Also das ist irgendwie 6, 12, 16, 18. Was sind das für Entwicklungsschritte, die man offensichtlich in diesen Altersstufen macht? Und warum hat der Vater nochmal ein eigenes System? Weil er ja manche dieser Filme ganz bedenkenlos die Kinder gucken lässt und eben sagt, wie du auch sagst, die wissen ja, dass das nur Fiktion ist. Und bei anderen scheint es ihm aber gegeben zu sein, die doch irgendwie von den Kindern fernzuhalten. Und im Buch ist es dann so, dass du nach und nach die Vermutung aufkommt, ah, das sind wahrscheinlich Filme, die auf irgendeine Weise tatsächlich so systemkritisch sind, beziehungsweise auch so das Lebens- und Erziehungsmodell des Vaters hinterfragen würden oder auch seine Wertmaßstäbe hinterfragen würden. Und der Erzähler und sein Bruder entwickeln eben irgendwann so eine Mutprobe, dass sie jetzt sagen, wir schauen uns diese Filme an, diese verbotenen Filme, die wir nicht gucken dürfen. Und müssen dann hinterher in der Lage sein, uns davon zu erzählen. Also sie gucken die dann auch so einzeln, getrennt voneinander, damit man auch mit dieser Erfahrung alleine ist. Das ist so eine Eskalationsstufe der Prüfung quasi, dass man niemanden mehr hat, an dem man sich dann halten kann in dem Moment. Also das ist im Buch erfüllt das natürlich auch die Funktion zu sagen, der Bruder hat dann irgendwann das aufgegeben oder er hat es irgendwann einfach aufgehört und hat gesagt, er möchte das jetzt nicht mehr. Dadurch ist natürlich der Erzähler dann auch gezwungen zu überlegen, wieso, also was hat dazu geführt. Und das ist alles, wie soll ich sagen, also es spielt sich sozusagen alles in dieser Frage auch ab, warum ist etwas verboten und was bringt dieses Verbot der Person, die es verbietet? Also, oder was verspricht die sich davon? Oder was soll nicht einem Bewusstsein zugemutet werden, in welchem Entwicklungsstadium sozusagen? Ich weiß nicht, das ist ein bisschen kompliziert jetzt, aber
Ich
ja.
verstehe, was du meinst. Und ich fand das Spannungsfeld auch schlau gewählt, weil zum einen sagt der Vater, diese brutalen Filme, ihr wisst ja, es ist nur Fantasie, drillt den Bruder bis aufs Übelste. Gleichzeitig ist der Frauenhass, der hier gezeigt wird, eine Alltäglichkeit. Wir sind gleich alt, also ich habe das absolut wiedererkannt, das Verhalten der Männer in der Kneipe, wie über Frauen und auch Ehefrauen gesprochen wird, diese ganze Atmosphäre der 90er ist da auch viele kleine Details in den Beschreibungen. Und ich würde auch gerne noch über ein paar andere Figuren sprechen. Wir haben auch als Station Freunde des Erzählers. Wir haben zum einen Markus, den sehr zurückhaltenden, konservativen Sohn eines Autohausbesitzers. Wir haben Ozan, der hat eine alleinerziehende Mutter aus Mazedonien, wohnt in der Hochhaussiedlung. Wir haben Lotta, die Tochter von Gastronomen aus Italien. Also ganz verschiedene soziale Klassen. Auch den sorbischen Schmiedehammer Geri, der die Nachmittagsbetreuung für die Kinder macht. Hast du die wirklich ausgewählt, um verschiedene Klassen in dieser Zeit zu zeigen? Oder was war dein Impuls, diese Figuren so zu schaffen im Kontrast zum Erzähler?
Ja, also ich würde schon sagen, dass sich dadurch so eine soziale Topografie ergibt, in der sich diese Zeit, diese Erinnerungen abspielen, dass es und dass es natürlich auch in dem Buch nicht nur so eine Monokultur geben soll, also nicht nur eine einzelne Familie, die dann da irgendwie so gezeigt und beschrieben wird, sondern auch zu versuchen, eben verschiedene Dynamiken in verschiedenen Familien in dieser Zeit irgendwie abzubilden und das alles eben darüber, wie haben sich die Kinder zueinander verhalten und in welchem Verhältnis standen sie zu ihren Eltern und die Eltern miteinander. Und genau auch wie du sagst, also auch eben die Verhältnisse, die Frauen zu den Männern, die Männer zu den Frauen hatten und was sie daran eben auch weitergegeben haben an ihre Kinder, welche Verhaltensweisen da als Erbe angeboten wurden, um es anzunehmen oder auszuschlagen und oder dagegen zu rebellieren. Genau, also das war eigentlich sehr schnell klar, dass es nicht so ein Kammerspiel werden darf, wo nur diese eine Familie zu Hause vorm Fernseher sitzt und dann kommen diese Filme und werden irgendwie besprochen, sondern dass es viel mehr eigentlich darum gehen muss, also welche Entwürfe des Lebens gibt es, gab es und wie hängen die damit zusammen, was sich die Menschen so vorstellen vom Leben und woher kommen diese Vorstellungen? Also ist das alles quasi so durchgeerbt durch die Familie, vorgelebt und nachgelebt? Welche Rolle spielen eben die Medien, die Filme dabei? Genau, also in meiner Vorstellung war das nicht möglich, das so breit wie möglich zu machen, ohne eben auch in verschiedene Familien reinzugehen. Und ich finde ja persönlich auch eigentlich Romane und Romanstrukturen am interessantesten, die eben verschiedene Erzählungen beinhalten und jetzt nicht eben sich einem Strang so hauptsächlich nur widmen. Also es ging auch darum, um die Möglichkeit zu haben, verschiedene Biografien auch zu erzählen. Ja.
Jetzt müssen wir aber noch über die einzelnen Filme sprechen, weil die Auswahl an Filmen, die du hättest einfügen können, ist ja endlos. Du hast hier wahre Knaller ausgewählt mit Crash und Videodrome und Natural Born Killers. Was war deine Methode? Warum hast du diese Filme genommen?
Also ich glaube, es ging wirklich hauptsächlich darum, dass sie dem Buch ähnlich sind. Also dass es möglich ist, erstens Verbindungen unter ihnen herzustellen und zu merken, okay, die verweisen irgendwie auf eine Art auch alle aufeinander. Und sie verhandeln auch alle die Fragen, die in diesem Buch verhandelt werden, auf mehr oder weniger platte oder interessante Weise. Also zum Beispiel Universal Soldier ist ein Film, der vorkommt, in dem halt auch so das Soldatische und das Männlichkeitsbild und diese seltsame Erotik irgendwie so dieser muskulösen Männer im Kampfeinsatz irgendwie, die da ja auch sehr präsent ist in dem Buch, verhandelt wird. Und das wäre aber nicht gut möglich, diesen Film dort zu verwenden, wenn er sich nicht so gut eignen würde, ihn auch mit den anderen Filmen kurz zu schließen. Und das war eigentlich schon die ganze Zeit über mein Anliegen ist, zu versuchen, die Filme miteinander zu verbinden und eben mit diesen zentralen Fragen zu verbinden in dem Buch. Also was wir eben jetzt alles schon besprochen hatten, so mit den Vorbildern, dem Nachleben dieser Bilder und eben auch der Fiktion und der Frage danach, wer erschafft eigentlich diese Fiktionen danach, also nach denen man lebt und sind diese Fiktionen angetan, eben die anderen um einen herum zu unterdrücken oder die Möglichkeiten dessen, wie man leben und zusammenleben kann, auszuweiten. Und es war ja irgendwann auch, also in dem Buch wird ja irgendwann auch die Feststellung gemacht von dem noch kindlichen Erzähler, dass eigentlich all diese Filme, die sie zusammen gucken, irgendwie scheinbar hauptsächlich für den Vater und ihn und den Bruder gemacht waren und die Mutter und die anderen Mädchen und Frauen eigentlich so ein bisschen ausgespart waren in den darin, für wen das gemacht war oder wessen Leben da gespiegelt wird. Und das war natürlich auch ein entscheidender Punkt in der Auswahl, dass es eben thematisch auf diesen Erkenntnisprozess passt, würde ich sagen.
Du hast noch zwei andere Arten der Inszenierung in dem Buch verarbeitet. Zum einen haben wir die Ausstellung von Gitti, die du auch beim Döpin-Preis gelesen hast, zur großen Freude des Publikums. Es kam riesig an. Es ist eine Ausstellung, zu der die Familie fährt, wo ein aufrechtgehendes Menschenaffenweibchen gefunden wurde. Und die Männer sind ganz begeistert von den Affenkriegern und den Lianen, die da gezeigt werden in der Ausstellung. Und es ist für die Mutter nicht so richtig was dabei. Und zum anderen, was immer wieder vorkommt aus Inszenierung, und das hat mich natürlich als großen Fan von Clemens Setz begeistert, ist Wrestling. Wrestling hat ja Clemens Setz schon bei seiner Rede beim Bachmann-Preis als Metapher oder einen Zusammenhang mit Literatur gezeigt, in seinem Text Kayfabe und Literatur. Wieso hast du da Wrestling und diese Ausstellung noch reingebracht, zusammen mit den Filmen, was ja aus meiner Sicht alles Inszenierungszusammenhänge sind, denen sich die Wirklichkeit spiegelt oder in der sie eben leicht verarbeitet und verdreht wird?
Genau, also das könnte man eigentlich schon so stehen lassen. Ja, also diese Ausstellung, genau, die dient, würde ich sagen, dem Zweck, einerseits diese Familie auch mal vom Fernseher wegzubringen und dann trotzdem in ihrer Dynamik verstetigt zu zeigen, wie sie dann eben dort zu diesem Ausgrabungsort gehen, wo verschiedene Evolutionsstufen des Menschen gezeigt werden, wie er eben so vom Affen zum aufrechtgehenden Menschen geworden ist. Und eigentlich so die eigentliche Sensation der Ausstellung ist dieses aufrechtgehende Menschenaffenweibchen, das aber so ein bisschen verloren da in dem gefakten Dschungel einfach auf den Betrachter ewig zuzugehen scheint. Und das Wrestling, das hat eben auch seinen Hintergrund in dieser einen Figur Osan, die du ja auch schon angesprochen hast, der mit einer alleinerziehenden Mutter aufwächst, dessen Vater abwesend ist und der auch nicht zulässt, dass danach gefragt wird, warum der abwesend ist oder wo der ist oder was mit dem ist. Und der aber eine ganz nachdrückliche Verehrung hat für einen Wrestler, der Bret Hart heißt und dessen Vater Stu Hart, also das sind Figuren, die es tatsächlich gibt in dieser Wrestling-Welt. Dieser Stu Hart und seine Frau, die hatten irgendwie 12 Kinder und alle wurden entweder Wrestler oder Frauen von Wrestlern. Und er hatte selber in dem Haus der Familie so einen Dungeon, so einen Folterkeller, in dem er seine Kinder und alle möglichen Wrestling-Aspiranten trainiert hat. Und an denen eben, also das Training bestand darin, dass sie so möglichst ausgefeilte Schmerz- und Foltergriffe so lange wie möglich aushalten mussten, um eben ihre Schmerztoleranz immer weiter auszuweiten. Und das war eben so in der Ideologie dieses Vaters so eine Vorbereitung auf das Leben. Also man muss quasi durch diese Schmerzschule durchgegangen sein, um im Leben bestehen zu können. Und das wiederum passt natürlich dann sehr gut auf die anderen Erzählungen und auch die anderen Filme im Buch.
Du hast jetzt schon gesagt, das ist kein autobiografisches Buch, kein autofiktionales Buch. Und wir erfahren ja auch nicht, wo diese Stadt liegt. Wir erfahren nur, da ist ein Schlösschen, das jetzt als Eventspace für Hochzeiten genutzt wird. Dieser Tennisclub, eine Justizvollzugsanstalt, dass der Fluss einen Bogen macht in der Innenstadt, dass es da ein Kriegerdenkmal gibt. Und das habe ich natürlich alles mal schön gegoogelt und habe gesehen, das gibt es alles in Neuburg an der Donau, wo du aufgewachsen bist. Ist das ein riesengroßer Zufall?
Ja, das kann eigentlich nur ein riesengroßer Zufall sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nein, also es ist tatsächlich, also mein eigenes Aufwachsen auch in dieser bayerischen Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, und meine eigene Familie dienen schon diesem Buch, diesem Roman als Ausgangspunkt. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass alle Figuren, die darin vorkommen, in meiner Familie oder in meinem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, entsprechen. Also es ist jetzt nicht so, also ich bin Kind zweier Eltern und ich habe einen Bruder und ich bin in dieser bayerischen Kleinstadt aufgewachsen und wir haben früher auch sehr viele Filme aus der Videothek ausgeliehen. Und ich bin ja auch über das Schauen von Filmen eigentlich überhaupt erst zur Literatur und zum Schreiben gekommen. Also das war ein bisschen so ein Umweg bei mir. Aber es ist tatsächlich eher so, wie es auch im Buch schon dargestellt ist, wo ja auf den ersten Seiten schon klar wird, dass man jetzt übergeht in eine fantastische Welt eigentlich. Also der Erzähler steht am Anfang auf dem Parkplatz dieser Videothek, die verschlossen ist, und beginnt sich zu erinnern und beginnt sich eigentlich auch zu erinnern mit dem Gedanken an den Film Die unendliche Geschichte, den er zu Hause geguckt hat und von dem er später erst erfahren hat, dass der auf einem Buch basiert, das man auch lesen könnte. Und das wiederum ist tatsächlich auch so, wie ich selber so zum Schreiben gekommen bin, ist, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, es gibt auch Bücher zu den Filmen. Manchmal wurden die sogar vorher geschrieben. Und dass man eigentlich in dem Moment schon mit diesem Problem konfrontiert ist, dass in der unendlichen Geschichte von Michael Ende verhandelt wird, dass es eben dieses Reich des Fantastischen gibt und die wirkliche Welt der Menschen und dass aber irgendwie diese fantastischen Wesen auf dem Weg zwischen fantastischer Welt und Wirklichkeit eine Verwandlung durchmachen und zu Lügen werden. Also sie können quasi in der Welt der Wirklichkeit nur als Lügen existieren. Und so würde ich sagen, verhält es sich auch mit meiner Biografie und diesem Roman. Also es ist meine Biografie quasi so das Antiquariat von Karl Koriander, wo dieses Buch gefunden und mitgenommen wird. Und von da ab ist man aber auf dem Weg in diese fantastische Welt und in die Frage und die ganze Problematik danach, wie kann man aus dieser fantastischen Welt etwas herüberholen in die Wirklichkeit, ohne es auf dem Weg zur Lüge zu machen.
Roman, tausend Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir.
Wir freuen uns schon auf dein nächstes Buch.
Ja, ich mich auch.